Justus, der Fußball-Podcast.
Ich finde, wir beide sind so ein bisschen wie Ursula und Gottfried. Vielleicht Ursula und Fußball-Gottfried. Das ist ja das Ehepaar in Deutschland, das am längsten miteinander verheiratet ist, seit über 80 Jahren. Wir sind, was die Podcast-Welt angeht, Ursula und Fußball-Gottfried. Wir sind seit über 4 Jahren miteinander verheiratet, flirten schon seit längerem miteinander, aber so, dass wir so richtig diese Ehe festigen konnten, das ist erst so richtig in den letzten Jahren passiert, oder?
Und warum hat Ursula heute keinen Kaffee gekocht? Sonst steht hier immer Kaffee, wenn ich in deinem noblen Nobelviertel bin. Oder bist du Gottfried?
Ja, ich bin ja der, ich bin Gottfried, genau. Ich habe ja auch so eine empathische Ader, die nur ganz, ganz selten nach draußen kommt. Und ich weiß ja, du hattest Frühdienst und deshalb bin ich davon ausgegangen, dass du heute früh dich schon mit Kaffee gedopt hast und dass du mittlerweile an einem Punkt bist.
No.
Echt nicht? Hast du gar keinen Kaffee getrunken heute Morgen?
Nee.
Echt nicht?
Nee.
Warum nicht?
Wenn ich bei uns zu Hause die Kaffeemaschine anmache um 4.30 Uhr oder so, dann ist die ganze Familie wach. Das mache ich morgens nicht. Ich bin auf Katzenpfötchen unterwegs und gehe ganz sanft auf Zehenspitzen ins Badezimmer, mache alles ganz leise. Und trotzdem ist mir heute Morgen so ein Deckel runtergefallen.
Ah, und dann
als
war das ganze
Haus
leer.
Als ich die Schublade aufgemacht hatte, in der sich meine Trinkflasche befindet, und ist so ein Deckel vom Topf auf den Fußboden geknallt und so gescheppert. Hat es da, nicht so wie bei Hansa Rostock am vergangenen Wochenende, als die Böller losgingen, aber so ähnlich.
Nee, das war ja vor allen Dingen auch unterste Schublade bei denen.
Ja, bei mir war es auch die unterste Schublade. Es gibt ja so Schubladen, da ist so krimskramsmäßig alles drin. Da sind so ein paar Töpfe drin, da sind so ein paar Tupperdosen drin. Dann ist da noch so ein Brettchen drin, so ein Frühstücksbrettchen und alles kreuz und quer. Aber trotzdem ist keiner wach geworden.
Trotzdem gibt es etwas zu trinken, lieber Michael Augustin, der ja du bist. Ich bin Fabian Wittke und habe das hier auf den Tisch gestellt. Ich habe hier so BCAA-Drinks, einmal mit Koffein und einmal ohne, einmal Orange-Mango-Geschmack, einmal Zitrone-Limette. Dazu gibt es Laugenbrezeln, einmal mit Sesam und einmal mit Sesammohn. Und dann ist noch ein bisschen Mango übrig geblieben. Also das sieht so lächerlich aus. Es sind nicht mal ein Drittel der Schale gefüllt. Ich würde sagen, das sind höchstens 2 Drittel, wie Lothar Matthäus sagen würde.
Es könnte sein, dass diese Folge einen Schalengeschmack hat, ne?
Definitiv. Ein Meisterschalen.
Ein Meisterschalengeschmack.
Du hast die Radkappe immer noch auf. Willst du die nicht abnehmen hier in geschlossenen Räumen?
Welcher Verein ist das, BCAA? Ich mach das mal auf.
Mach das mal auf.
Das ist eine Dose,
die
muss man...
Koffein. Ich mach mal hier
aus wie eine... Dose
von deinem Lieblingsverein.
Von einem Getränkehersteller, der in Österreich ansässig ist. Prost.
Wir werden euch.
Letzte Woche haben wir mit Bier angestoßen und jetzt stoßen wir mit koffeinhaltigen Getränken an. Ich nehme mal einen Schluck, ich habe das noch nie getrunken.
Mach das, wir wollen euch beösterreichern. Es schmeckt wirklich sehr künstlich, möchte ich sagen.
Hm? Ja.
Aber machst du das? Kannst du das mal haben?
Das kann ich mal haben.
Ja.
Doch, das ist okay.
Wollen wir die Folge eigentlich nennen, wenn Vincent der Vater der Kompanie wird?
Ich äußere mich zu Trainerspekulationen beim FC Bayern nicht mehr.
Okay.
Aber ich kann eine schöne Vincent-Kompanie-Geschichte erzählen. Der war ja mal beim HSV als junger, aufstrebender, belgischer Nachwuchsstar, ja, mit Anfang 20. Ich war sehr überrascht. Ich habe den mehrmals interviewt, wie nett der erstens war und hoffentlich immer noch ist. Mittlerweile ist er, glaube ich, 38. Und wie gut er Deutsch sprechen konnte.
Ja.
Und es gab mal eine Situation, der HSV war damals ja noch regelmäßig im Europapokal im Einsatz. Bei einem Auswärtsspiel, da habe ich es gewagt, ein Interview mit Vincent Kompany in der Hotellobby zu führen, was damals tatsächlich noch möglich war, wenn man als Journalist den HSV zu einem Europapokal-Auswärtsspiel begleitet hat. Teilweise haben wir auch mit der Mannschaft in ein und demselben Hotel übernachtet. Ich weiß gar nicht mehr, wie es in dem konkreten Fall war. Ich weiß auch nicht mal, welches Auswärtsspiel es war. Aber ich weiß, dass Vincent Kompany das Interview abbrechen musste, weil im Hintergrund Huub Stevens schimpfte, dass die Spieler Interviews gaben. Und du hast, wenn du dir das Interview im Nachhinein angehört hast, die Stimme von Huub Stevens immer lauter und lauter und lauter gehört. Das heißt, er kam immer näher, näher und näher. Und Vincent Kompany hat dann gesagt, Trainer möchte, dass wir Interview abbrechen oder so. Und ich habe das Interview auch noch irgendwo. Das ist mir eingefallen, als dieser Name auf der ja noch ziemlich kurzen Bayern-Trainerliste auftauchte. Er ist, glaube ich, der 1A-Kandidat. Oder haben die schon mal mit jemand anderem verhandelt?
Weiß ich gar nicht, ob sie jemals zuvor daran dachten, mit jemandem alternativ zu sprechen. Gute Frage. Müsste man mal recherchieren, aber soweit sind meine Recherchen nicht gegangen.
So viel Zeit haben wir auch nicht.
Haben wir auch nicht. Aber es gab ja möglicherweise auch noch andere Themen. Wolfsburg gegen Mainz, großes Thema.
Der FSV Mainz 05 mit mehr als 5.005ern ja. im Volkswagen-Stadion in der VW-Arena. Und da muss ich sagen, Respekt, der Verein hat auch eine Wucht. Der VfL Wolfsburg hat noch zwei weitere Blöcke aufgemacht. Ich war am Samstag bei diesem Spiel Reporter. Und dann war wirklich alles rot und weiß. Also grün und weiß natürlich auch, weil logischerweise die Wolfsburger Fans trotzdem in Überzahl waren. Aber ich würde mal sagen, das waren 7.000, vielleicht 8.000 ja. Mainzer in diesem Stadion. Das hat man gehört und die haben richtig schön gefeiert. Und Silvan Widmer, der Kapitän der 05er, hat dann auch das Mikrofon, nee, das Mikrofon habe ich in der Hand, du hast auch eins, wie nennt sich das, das Megafon in ja, die Hand genommen ja. und dann ging's los. Das macht man in Mainz ja so, ne? Aber es war schön, die Mainzer so erlebt zu haben und die haben auch im ganzen Spiel überhaupt nicht wie ein Abstiegskandidat gespielt, aber das haben sie in den vergangenen Wochen ja auch nicht gemacht. So, jetzt haben wir das abgehakt, worüber möchtest du noch reden?
Ja, vielleicht um in der Autosprache, in der Autostadt zu bleiben, könnte man sagen, Mainz hatte die Wucht und der VfL Wolfsburg, was die Fans angeht, die Unwucht, also das lief nicht so richtig rund, ne? Aber das ist auch nichts Neues. Wollen wir denn noch über die Aufstiegspartys sprechen? Haben wir dafür noch Kapazitäten? Vielleicht noch so ein Halbsatz und dann können wir auch schon... Was gibt's noch?
Wir haben ja den Hörern versprochen, dass
Tag der Amateure wollten wir noch drüber sprechen.
Ja, da bin ich am kommenden Samstag im Einsatz. Wir sollen immer sagen, wo wir sind. Tag der Amateure, da finden ja.
Ja, das ist klar. Da brauchst du gar nicht mehr sagen, dass du beim Tag der Amateure bist. Eigentlich wollten wir eigentlich die Anstoß-Podcast-Reihe nennen, aber der Name war schon vergeben.
Für den Tag der Profis hat es nicht gereicht. Nee. Ich berichte über das Landespokalfinale in Mecklenburg-Vorpommern. Der Greifswalder FC spielt gegen die TSG Neustrelitz. Zu sehen im Livestream, den Link findet ihr nicht in den Shownotes, aber auf irgendeiner Seite des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Woran ihr erkennt, dass eure Anstoßkultmoderatoren im absolut obersten Regal einkaufen. Wir sind beim Tag der Amateure dabei, beim Landespokalfinale in Mecklenburg-Vorpommern.
Wir waren auch in Hamburg auf der Reeperbahn, also ja, ich und ja. du warst in der Kieler Innenstadt. Ja. Darüber werden wir reden. Wir reden vielleicht auch noch über die Relegation. Es stehen ja diverse Endspiele an. Ja. Bayer Leverkusen bestreitet ja so viele Endspiele in dieser Woche. Am Mittwoch, ganz ungewohnt, heute ist übrigens Dienstag, der Tag nach Pfingstmontag. Und morgen am Mittwoch findet bereits das Europa-League-Finale gegen Atalanta Bergamo statt. Und am Samstag das DFB-Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern. Werden wir vielleicht auch drüber sprechen. Aber ganz zu Anfang kommt eine Selbstanklage von mir. Ich habe einen groben Fehler gemacht in der vergangenen Folge.
Was?
Jetzt fragst du dich, welchen denn? Welchen meint ihr denn von diesen vielen Fehlern? Ich meine den Fehler... Ich habe behauptet, Borussia Neunkirchen sei ein Bundesliga-Gründungsmitglied gewesen 1963. Das stimmt nicht. Der 1. FC Saarbrücken war ein Bundesliga-Gründungsmitglied, also der saarländische Rivale sozusagen. Neunkirchen kam erst nach der ersten Saison 1964 dazu, blieb zwei Jahre bis 1966 und hat dann nochmal 1967/68 eine Saison in der Bundesliga verbringen dürfen. Das tut mir leid, dass ich diesen groben Fehler gemacht habe. Gab es eigentlich Zuschriften? Gab es Menschen, die uns darauf aufmerksam gemacht haben?
Jede Menge. Aber ja, ich habe gesagt, das möchte ich lieber ableiten, weil nicht nur einen guten Bruch kann man ableiten, man sollte auch Kritik ableiten. Und habe ich gesagt, bevor das den ganzen Tag wieder versaut, nee, Auge, das möchte ich dir nicht antun.
Daran hätte ich echt zu knabbern gehabt.
Ja. Aber ihr wisst, damit gehen wir natürlich dann auch ganz offensiv raus. Wir möchten uns noch einmal ausdrücklich entschuldigen. Da ist uns ein Fehler unterlaufen. Das tut uns leid.
Du kannst ja nichts für. Und dann hat eine Hörerin gesagt...
Da müsste es eigentlich mal eine Rubrik im Radio geben, dass man vielleicht auch mal so eigene Fehler irgendwie auch mal...
Verzeih mir.
Ja, zum Beispiel.
Nicht mal mit Kai Pflaume oder...
Jörg von Torra, oder?
Jörg von Torra?
Ja. Oder nee, das war... Bitte melde dich, war Jörg von Torra, oder?
Boah, ich weiß ja nicht. Ich dachte ran und... Sport im Dritten wäre Jörg von Torra gewesen und Doppelpass.
Aber ich war auch dabei, damals bei Sat 1.
Jörg Dahlmann.
danke.
Für die zum ersten Mal einschalten. Nein, aber eine Hörerin hat sich gemeldet und ich fand zwei Sachen bemerkenswert. Also eine sehr schön, dass wir den Denkedrans-Song, den Aufstiegssong zum Kieler Aufstieg, vorab in der vergangenen Anstoßfolge schon kurz angespielt haben. Fand sie sehr schön. Und sie fand es schade, dass wir haben ja so ein paar Abschiede, die es ja in der Bundesliga gab. Janschke, Hermann, Reus und wer da alles aufgehört hat, Christian Streich, dass wir nicht noch ein paar Sätze über Paul Dardai verloren haben.
Stimmt.
Man muss dazu sagen, Paul Dardai hat sich schon so oft von Hertha BSC verabschiedet, oder andersrum, Hertha BSC hat sich schon so oft von Paul Dardai verabschiedet. Paul Dardai ist für mich der klassische Interimstrainer, wenn es in einem Dreivierteljahr wieder nicht rund läuft. Also ich habe mich bewusst nicht von Paul Dardai verabschiedet, weil ich weiß, der kommt garantiert irgendwann nochmal wieder. Solange der noch einen festen Wohnsitz in Berlin hat, wird er immer ein Kandidat als Interimstrainer von Hertha BSC bleiben.
Er ist quasi auch der zu Fleisch gewordene Brexit, ne? Hat ja so häufig angekündigt zu gehen und ist dann am Ende doch geblieben. Also für die Älteren unter uns, die Europa noch mit Großbritannien, mit Britain noch kennen, vielleicht der politische Gag an dieser Stelle. Aber ich glaube auch bei Paul Dardai, das ist nie vorbei. Und das haben wir auch schon gesagt, bei Hertha BSC und mit Dardai ist es halt nach wie vor die Berg- und Palfahrt, oder?
Ja, und bei Friedhelm Funkel geht für mich das Gleiche. Ja. Der hat sich zwar, oder der Verein, der erste FC Kaiserslautern und er haben sich committed, dass es dann nach dem Pokalfinale zu Ende geht und nach dem geschafften Klassenerhalt. Der ist 70, er ist erst 70, auch der wird irgendwo nochmal in der zweiten oder dritten Liga für kurze Zeit einen Verein übernehmen, bin ich mir völlig sicher. Wenn der so auf die 80 zugeht, dann schnappt nochmal
der FC Bayern zu,
der erste FC Köln zu oder Arminia Bielefeld oder irgendein Traditionsverein, der in Not geraten ist oder der VfL Bochum.
Ja, würde passen, definitiv. Er wohnt da ja auch in der Uerdinger Ecke dann irgendwo, ne? Düsseldorf, glaube ich, ne? Krefeld.
Krefeld? Oder ne, Neuss, ne? Der kommt ja aus Neuss. Ja. Der kommt aus Neuss. Was gibt's sonst Neuss?
Sonst Neuss. Ja, wollen wir jetzt nochmal in den Senat schauen oder wollen wir in Richtung Kieler Rathausplatz nochmal schauen? Also dazu muss man sagen, du bist gestern rund um den Spielbudenplatz auf der Reeperbahn gewesen. Kann man das so sagen? Was hast du da erlebt?
Also ich war gestern mit meinen Kindern auf der Aufstiegsfeier des FC St. Pauli.
Wie kann man das den Kindern nur antun? Was haben sie dir denn nur getan?
Die sollten das mal sehen, was da los ist, welche Wucht so ein Verein entfalten kann. Und die haben ja so schön mitgefiebert und die sind ja noch sehr klein oder verhältnismäßig klein. 4 und 7 Jahre alt, 2 Mädchen. Die 7-Jährige war schon mal im Fußballstadion, das habe ich glaube ich auch mal erzählt und wollte dann zur Halbzeit, also auf den Hamburger Dom, der parallel zu einem Heimspiel des FC St. Pauli stattgefunden hat. Und die andere kennt Fußball eigentlich nur aus dem Fernsehen oder so, vom Hören sagen. Wir waren auf der Reeperbahn und irgendwann hatten wir es geschafft, auf die Reeperbahn zu kommen, also auf den Spielbudenplatz. Schlagerfans kennen das. Das ist da, wo immer der ESC, wo immer die große ESC-Party stattfindet. Und wir waren 2 Stunden da, bevor die Mannschaft kam. Und wir hatten große Schwierigkeiten, da hinzukommen, weil es waren so viele Menschen da. Die Reeperbahn war komplett voll. Ich habe keine Ahnung. Man spricht dann immer von Zehntausenden. Mein erster Gedanke war, das sind hier bestimmt 100.000 Leute.
Damit haben sie auch tatsächlich gerechnet. Also ein Bekannter von mir, der war da irgendwie in die Feierlichkeiten involviert. Der hat gesagt, dass die Stadt mit 100.000 Menschen gerechnet hat.
Ja, vielleicht waren es die auch. Ich habe auf jeden Fall, wie wahrscheinlich jeder, der da war, die Schwierigkeiten gehabt, das genau einzuschätzen. Ich fand es sehr angenehm, als dann die Mannschaft kam und die Meisterschale präsentiert wurde, begleitet von einer Pyro-Show. Pyro-Fackeln sind sowieso überall im Einsatz gewesen und die Spieler haben sich damit auch inzwischen ganz gut zurechtgefunden und wissen, wie man die fehlerfrei bedient. Dann werden natürlich die üblichen Lieder angestimmt, was ich sehr schön fand.
Ich weiß jetzt, was kommt.
Nee, jetzt kommt kein Lied, aber meinst du Bambule, Randale, St. Pauli hat die Schale?
Nee, ich meine, die Nummer 1 der Stadt sind wir im Senat. Und dann hat auch der erste heißt es hier in Hamburg, der erste Bürgermeister der freien
Hansestadt Hamburg
hat sich auch dazu geäußert und hat auch so ein bisschen nochmal den Salzstreuer für die offene Wunde des HSV dabei gehabt und hat auch nochmal so sinngemäß gesagt, so ja, und viele Touristen freuen sich halt auch darauf, an das schöne Millerntor zu kommen, mitten in die Innenstadt, da wo Party und Fußball sich vereint, Hand in Hand.
Hast du das als Affront empfunden? Im Prinzip hat er nur Fakten abgebildet. Also die Nummer 1 der Stadt ist St. Pauli als dann künftiger Erstligist.
Ja.
Das ist jetzt mal völlig wertfrei, ja, ein Fakt, den er da genannt hat. Und dass das Stadion mitten in Hamburg ist, das Millerntor-Stadion, ist ja nun auch mal ein Fakt. Das Volksparkstadion ist eher am Stadtrand, da kommt man auch nicht so gut hin, weil die Bahn immer voll ist und die Autobahn ebenfalls. Das sind erstmal nur Fakten, finde ich, die er da vorgetragen hat.
Aber ein Kontrast wird ja dann immer erst sichtbar, wenn du im Dunkeln dann das Helle anmachst. Und ich glaube, so hat sich das dann auch in dem Moment angefühlt. Auf der einen Seite hattest du das Dunkel und auf der anderen Seite ein paar Looks mehr durch den Peter heißt er, ne?
Peter Tschentscher.
Peter Tschentscher.
Tschentscher. Genau, ja, wie dem auch sei.
Ja.
Auf jeden Fall war ich erstaunt, dass Philipp Treu, der leider verletzte Mittelfeldspieler oder Abwehrspieler, Außenverteidiger ist er genau genommen, kann links wie rechts, der hat Entertainer-Qualitäten entwickelt. Normalerweise ist es ja so, wenn die Mannschaft auf der Bühne ist, entweder hast du einen, der das moderiert, oder du hast einen Spieler, der das im Prinzip auch moderiert, der die Rolle des Moderators übernimmt. Aber das war so ein bisschen unorganisiert. Ich glaube, es war die Mitarbeiterin der Social Media Abteilung, die immer für die Insta-Stories bei St. Pauli zuständig ist, die hatte sich als Moderatorin versucht und kam nicht so richtig durch. Und dann hat Philipp Treu das mal in die Hand genommen und hat jeden seiner Mitspieler vorgestellt. Und das hat er richtig gut gemacht. Immer noch so ein paar Anekdoten zu den einzelnen Mitspielern präsentiert. Und zweimal wurde es so richtig laut. Als letzten hat er Jackson Irvine erwähnt, also wie ein Stadionsprecher das macht. Er hat den Vornamen gerufen und die Menge muss dann mit dem Nachnamen antworten. So wie wir das auch manchmal bei Anstoß machen. Hat er vielleicht ja auch hier in diesem Podcast gelernt.
Bestimmt.
Und als der Name Irvine gerufen wurde, haben das, ich glaube, auch die Rentner in Hamburg-Finkenwerder gehört. Vielleicht sogar die Apfelbauern im alten Land. Also das war wirklich ein so lauter Schrei, der bestimmt über die Elbe ging, und bei Fabian Hürzeler war es auch sehr laut. Ansonsten fand ich es schön, dass die Meisterschale eine echte Freude ausgelöst hat. Sie hat offenbar doch eine Bedeutung. Also St. Pauli hat die Meisterschale nicht als irgendwie, ach, ist uns doch egal, wahrgenommen, wie das ja andere Vereine vielleicht mal gemacht haben. Die haben sich wirklich gefreut. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? GZUZ. Achso, Jizzes, der war auch da.
Ja, und
den habe ich an der Bierbude getroffen, wo ich aber nur einen Alster getrunken habe. Ich habe nur zwei Alster getrunken gestern. Ich habe ihn aber nicht angesprochen. Ich habe mich nur gefragt.
Aber er hat dich angesprochen. Sag mal, bist du nicht Auge?
Ja, der hat so ein bisschen rübergeguckt. Der guckt immer böse. Ich habe dann zu meinem Kumpel Malte gesagt, ey, hier, guck mal, da vorne, Jesus. Und das merkst du ja, wenn zwei über dich reden, und der stand jetzt nicht wirklich weit von uns entfernt. Und habe ich so gedacht, ey, Malte, guck da jetzt nicht so hin, der ist gefährlich und so. Und dann haben wir uns beide aber gewundert und gedacht, der würde eigentlich im Gefängnis sitzen. Kann man für solche Ereignisse das Gefängnis mal kurz verlassen?
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich kann mir das auch so vorstellen, dass ihr so nebeneinander stand, also Auge, dein Kumpel Malte und eben Jizzes. Und dann wolltet ihr euch die Hand geben, hat aber Jizzes gesagt, aber bitte nicht über Kreuz.
So war das, genau.
So war das, oder?
Genau.
Aber Stichwort Knast, da können wir auch mal ganz kurz nach Kiel schauen. Da gibt es ja auf der einen Seite den scheidenden Kapitän, das ist der sportliche Philipp Sander, der zu Borussia Mönchengladbach jetzt auch offiziell wechselt. Das habt ihr natürlich auch zuerst, wie alles andere hier bei uns im Kult-Investigativ-Podcast gehört.
Aber ist das nicht schade, mal ganz kurz.
Ja.
Du freust, das ist ja bei St. Pauli genauso. Ich rechne quasi stündlich damit, dass die Push-Up-Mitteilung kommt. Marcel Hartl wechselt, wie Sander übrigens dann auch, zu Borussia Mönchengladbach oder irgendwo anders hin. Ja. Du bist so in dieser Aufstiegsfreude, Euphorie, sowohl als Fan als auch als Verantwortlicher, als Spieler. Die Kieler fliegen jetzt nach Mallorca, die St. Paulianer machen vielleicht jetzt erstmal eine Feierpause, keine Ahnung, ob die auch nach Mallorca fliegen, ich glaube eher nicht. Und dann kommen aber schon solche Nachrichten, die echt so ein Downer sind. Bei Sander ist es ja keine Überraschung, das hat er sich ja in den vergangenen Wochen angedeutet, aber bei Tom Rothe deutet ja auch alles darauf hin, dass er zu Borussia Dortmund zurückgeht. Und er selbst in Interviews ist ja auch total diplomatisch und sagt, ich kann zu meiner Zukunft noch nichts sagen, ich will erstmal nur hier an die Feier denken oder an das nächste Spiel oder keine Ahnung, woran er denken will. Aber auch da ist, finde ich, das Lob von Sebastian Kehl aus Dortmund sehr offensichtlich gewesen, und die Aussagen von Tom Rothe deute ich jetzt auch mal so, als wäre der weg. Und das wären dann schon mal zwei enorm wichtige Spieler, die fehlen würden. Bei St. Pauli wäre Hartl natürlich ein enormer Verlust. Ist irgendwie schade, ne? Wenn man noch so irgendwie, die Feier wirkt noch nach und dann ist plötzlich die kommende Saison durch solche Abgänge sofort einfach mal allgegenwärtig.
Ich habe da so unterschiedliche Gedanken im Kopf. Also auf der einen Seite ist es natürlich immer so, du musst diesen Moment, den der FC St. Pauli und Holstein Kiel jetzt gerade erleben, also die jeweils erlebt, den musst du genau jetzt so feiern, weil es im Fußball so unfassbar schnell gehen kann, und in der kommenden Saison werden beide Mannschaften erst einmal absolut gegen den Abstieg spielen. Da werden auf die Spieler auch ganz neue Situationen zukommen. Die werden vielleicht auch häufiger mal verkrampfen als befreit aufzuspielen. Deswegen ist es genau richtig, dass du das jetzt alles so machst, weil genau dann eben nach diesem Moment, auch nach dieser Mallorca-Reise, die du jetzt zum Beispiel angesprochen hast, oder nach diesen Feierlichkeiten beim FC St. Pauli, eine neue Zeitrechnung beginnt, nämlich die Zeit nach dieser unfassbaren, teilweise geschichtsträchtigen Saison. Und das bedeutet eben, dass Spieler wechseln werden, wie Philipp Sander. Bei Tom Rothe habe ich auch schon gehört, dass Borussia Dortmund ihn ja auf der einen Seite mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet hat, aber auch einen richtigen Plan mit ihm hat. Ich glaube, wenn der sich weiter so entwickelt, dann kann das wirklich einer werden. Ich habe immer schon mal zu einem Kumpel gesagt, dem traue ich zu, dass der irgendwas zwischen 30 und 50 Länderspiele auch für Deutschland macht. Wenn der sich so weiterentwickelt, das weiß man natürlich nie. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Borussia Dortmund genau ihn dann noch ein weiteres Mal verleihen wird, aber eben nicht an einen Verein, der von Anfang an gegen den Abstieg spielen wird, sondern vielleicht an einen Verein, der auch ein bisschen befreiter, etablierter in der ersten Liga aufspielen wird. Dass er möglicherweise nach Augsburg, nach Freiburg, nach von mir aus auch zu Borussia Mönchengladbach gehen wird und dass der dann eben entsprechend wieder zurückkommt. Ich glaube nicht, dass er zurück zu Borussia Dortmund sofort gehen wird, weil sollte Borussia Dortmund Ian Marzen verpflichten, dann wird er da wahrscheinlich auch nur rudimentär zum Einsatz kommen. Und deswegen ist das leider so, aber ich finde, dass das trübt diesen Moment nicht wirklich, weil wie gesagt, weil das, was man in den Geschichtsbüchern eingetragen hat, das nimmt dir keiner mehr und das kannst du jetzt auskosten und dann ist es wirklich im Fußball manchmal so, dass es dann am nächsten Tag weitergeht. Und was ich noch sagen wollte zu dieser angesprochenen Mallorca-Reise, Timo Becker ist ja eben nicht der Sportliche, sondern irgendwie so der Bierkapitän bei Holstein Kiel, der nicht nur direkt nach dem unmittelbaren Aufstieg, nach dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf gesagt hat, ich werde hier das Stadion abreißen, wir bekommen ja sowieso ein neues für Kiel in Schutt und Asche legen und jetzt erstmal drei Tage auch feiern, brauchen auch neues. Genau, das ist gut, dass er die fleischgewordene Abrissbirne ist und da gesagt hat, dann packe ich da mal mit an. Ich hatte ihn gestern auch kurz noch gesprochen, weil ich ja auch beruflich auf dieser Aufstiegsfeier war und ihn gefragt, was er denn davon hält, dass es jetzt ein Alkoholverbot an der Playa Mallorca gibt in der Öffentlichkeit.
Nichts.
Hat er gesagt, ja, gut, dann gehen wir halt für einen Tag in den Knast und kommen am nächsten Tag halt wieder raus.
Ja, das ist die Verbindung zu Jesus, okay.
Das ist Timo Becker, ja.
Ja, aber Jesus war länger drin, glaube ich. Wie war es denn sonst in Kiel und drumherum? Also du warst ja ein paar Stunden unterwegs, bist erst neben dem Doppeldeckerbus oder neben den Doppeldeckerbussen mit feiernden, tanzenden Holstein-Spielern hergelaufen und hast dich dann sicherlich auch noch als Anstoßrepräsentant ins Goldene Buch der Stadt Kiel eingetragen, oder?
Absolut, das war natürlich das Wichtigste gestern, dass ich gesagt habe, so Jungs, ihr seid gleich dran, aber first things first, make Anstoß great again. Nein, also was man, glaube ich, schon auch machen darf, bei all der privaten Sympathie für Holstein Kiel, dass man auch als Sportreporter, als Sportjournalist den Moment auch mit in Anführungsstrichen genießen darf, dass man sich daran erfreuen kann, dass man natürlich ein anderes Surrounding hat.
Du musst dich nicht rechtfertigen, ich wollte nur wissen, wie dein Tag war.
Ja, aber das wollte ich ja sagen. Ich finde,
mir reicht da so eine Antwort. Gut, schlecht.
Ja, aber dafür haben wir den Podcast. Also, sonst mache ich dir gleich nochmal so einen Nachbericht in 30 Sekunden. Bitte schneiden, bitte schneiden. Ich finde, es ist natürlich schöner, wenn du über einen Aufstieg berichtest, als wenn du jetzt zum Beispiel bei einer Trauerfeier zu einer großen sportlichen Prominenz dabei bist. Dann kannst du das natürlich journalistisch gleich gut machen, aber das eine Event catcht dich mehr im positiven Sinne und das andere berührt dich vielleicht mehr im negativen Sinne. Und da muss ich einfach sagen, wenn du den ganzen Tag in diese strahlenden Gesichter blickst und natürlich war das um Vielfaches kleiner in Kiel als das, was man auf St. Pauli erlebt hat. Aber es waren insgesamt auch irgendwie, so hat das die Stadt gesagt, rund 20.000 Menschen, was natürlich für Kiel auch im Verhältnis zu der Einwohnerzahl immer noch sehr viel ist. Viele sind von extern gekommen, die Straßen waren gesäumt und du hattest auch dieses Gefühl des Ausnahmezustandes. Also
außerdem hat der THW auch nochmal 10.000 weggelockt in die Ostseehalle.
Gegen Frisch auf Göppingen.
Hat parallel gespielt gegen Frisch auf Göppingen, ne?
Ja.
Auch eine skurrile Situation, oder?
Das war wirklich wirklich so, das hast du überhaupt nicht gesehen. Ich habe irgendwann in Kiel am Alten Markt, da steht noch die große Kirche, habe ich dann irgendwie so ein Zebra habe ich da längs gehen sehen mit so einem...
Hein Daddel?
Ja genau, Hein Daddel mit gesenktem Kopf, traurig über den 4. Tabellenplatz in der Handball-Bundesliga. Und nee, aber so dieses Gefühl des Ausnahmezustandes, du hast die beiden Doppeldecker-Busse angesprochen, das war eben keine Hop-On-Hop-Off-Tour, es war nur eine Hop-On-Tour, weil die Spieler da oben drauf gehoppt haben und es irgendwie egal war, die Polizei hat diesen Konvoi, möchte ich ihn mal nennen, durch die Innenstadt begleitet, entlang der Holtenauer Straße, wer Kiel nicht kennt, das ist so eine Straße, die von Nord nach Süd wie so ein Strich durch die ganze Innenstadt
geht. Die Nord-Süd-Tangente.
Von Kiel. Und überall liefen die Menschen dann parallel dazu mit und es war alles drumherum egal. Was auch ganz witzig war, ich glaube, das haben auch nicht alle mitbekommen, dass dieser Bus, da merkt man vielleicht auch, dass Holstein Kiel noch nicht so viele Aufstiege in die erste Fußball-Bundesliga gefeiert hat, der Bus musste als erstes erstmal zur Tanke. Die hatten nicht genug, und da ging es jetzt nicht um das, was die Spieler tanken mussten.
Wollte ich gerade sagen, hatten die ein Alkoholproblem oder hatte der ein Diesel- oder Benzinproblem? Diesel wahrscheinlich.
Du, das kam einfach zu spontan, dann sind sie ja losgefahren und dann hat der Busfahrer erschreckt festgestellt, Mist, und dann haben die dann noch, sind die mit so einem Doppeldeckerbus, musst du ja auch erstmal unter so ein Tankstellendach fahren, da rein und
oh ja.
Dann sind die mit 2,5-stündiger Verspätung dann irgendwann auf dem Rathausplatz angekommen.
Wegen dieser Panne?
Nee, nicht wegen dieser Panne, weil sie am Ende auch gar nicht mehr durchgekommen sind, weil die Straßen so verstopft waren, der gesamte Verkehr
lahm lag. Oder hat der Busfahrer noch ein Mettbrötchen und einen Kaffee getrunken? Ein Mettbrötchen gegessen und einen Kaffee getrunken.
Busfahrer Wolfgang hat gesagt, Frühstück. Der hat gesagt, bitte benutzt nicht die Toilette hier drin, ne? Ist ja auch völlig klar. Die war natürlich abgeschlossen und auf jeden Fall. Ach, es gab auch so herrliche Szenen. Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, aber Fiete Arp, der saß auf so einem Leihroller, den fuhr ein Kumpel, der ist dann irgendwie zwischendurch im Schritttempo aus diesem Doppeldeckerbus raus, hat sich dann hinten auf so einen Leihroller gesetzt, hatte in der einen Hand ein Bier, in der anderen Hand eine Konfettikanone und hat da so in die Menge geschossen und...
Darf man mit Konfettikanonen auf Störche schießen?
Ja, ich glaube, man muss sogar, ne? Also definitiv. Sehr schön, Auge. Du bist in Bestform. Und dann kommst du halt dann da irgendwann an am Rathausplatz und ja, alles, was man so nebenbei gesehen hat, irgendwie auch diese Emotionen. Ich konnte noch mit Marvin Schulz kurz sprechen, mit Benedikt Pichler, der auch nochmal darüber gesprochen hat, dass das für ihn so ein...
Nachdem haben wir eine Folge benannt.
Ja, so gerade auch gesagt, ja, vielen Dank nochmal, Jungs. Ich habe ihn tatsächlich gefragt, wer denn der Oberpichler ist bei denen im Team. Und das Wort kannte er nicht. Aber er hat gesagt, dass Joshua Mees tatsächlich auch sehr weit vorne ist. Dass der immer dann kommt, wenn man gar nicht mehr damit rechnet, kommt noch irgendwie ein betrunkener Joshua Mees um die Ecke.
Bei dem ist die Mees immer halb voll.
Ja, genau. Also das war irgendwie so das, auch Marcel Rapp, der da durch die Gegend sprang und was ja auch irgendwie dann rein marketingtechnisch noch ganz schlau war, dass Holstein Kiel kurz vor Abpfiff, ne, da haben sie dann nochmal ganz kurz das neue Holstein-Trikot vorgestellt. Ja. Das war nicht schlecht. Also
St. Pauli hat gestern in den neuen Puma-Trikots gefeiert. Haben die
jetzt auch Puma?
Die haben jetzt auch Puma, genau. Und gestern wurde in den Social Media Kanälen das neue Puma-Trikot präsentiert und das konnte man logischerweise dann auch da schon kaufen in den Fanshops. Der Fanshop auf der Reeperbahn hatte geöffnet. Ich glaube, der hatte geöffnet. Auf jeden Fall hatten einige Fans das Trikot schon an und einige Spieler auch. Das ist dann auch schon clever.
Ja, total.
Aber so muss man es ja auch machen als Verein. Im Moment mitnehmen, die vielleicht so ein bisschen euphorisierte, spendable Bereitschaft der Fans, ein bisschen mehr Geld auszugeben, auch irgendwie für sich nutzen, ist schon in Ordnung.
Total. Und also was ich an diesen Feierlichkeiten, dieses Behind the Scenes wirklich dann immer so mag oder was man mittlerweile genießt, ist das, was du ja auch schon gesagt hast, dass man wieder diese...
Ich war nicht behind the scenes, ich war in front of the scenes.
Ja, aber dass man dann in solchen Situationen mal wieder diese Nähe hat, und das hast du mal gesagt, die man eben heutzutage nicht mehr so hat. Du hast es auch gesagt, dass man früher in einer Lobby, als man noch eine Lobby hatte, da konnte man die Spieler auch mal ansprechen, wenn man in Trainingslagern dabei war. Ja, oder
auch nicht, wenn Huub Stevens der Trainer nicht war.
Oder wenn sie zum Beispiel wie in Bremen vom Trainingsplatz in das Innere des Stadions, wo ja auch die Katakomben und die Kabinen sind, gegangen sind, dann konntest du die mal ansprechen und früher hast du dann da einen Mertesacker, einen Naldo, ein Timborowski und alle möglichen da zum Beispiel aus der Double-Mannschaft von 2004 noch ansprechen dürfen. Die Zeiten sind ja eigentlich vorbei und diese Zeiten gab es aber dann gestern in dem Rathaus wieder. Du kamst den Spielern eben deutlich näher, hast dann irgendwie auch mal so die ein oder anderen Eindrücke mitbekommen, hast sie mal ansprechen können. Sie haben dir dann auch geantwortet, normalerweise wissen sie ja auch, ist das auch nicht üblich, dass sie dann auf alles eingehen und das war schon ganz gut. Oder dann zum Beispiel die Frau von Patrick Erras, die dann kurzerhand geleakt hatte, dass die Jungs, also deren Jungs jetzt nochmal für 2 Tage nach Mallorca fahren und da geht es eben heute los bis einschließlich Donnerstag dann wieder zurück. Oder ich wollte noch so eine kleine Umfrage fürs Radio machen und dann hatte ich da auch mal so zwei Mädels, sage ich jetzt mal, weil die wirklich noch sehr, sehr jung waren. Und ich hatte die gefragt, was jetzt so deren Highlight waren. Haben die gesagt, so, ja, das war voll cool, mit der Mannschaft da oben auf den Balkon zu gehen. Haben gesagt, so, hä? Wieso mit der Mannschaft oben auf den Balkon zu gehen? Ja, ich bin die Freundin von Lasse Rosenboom und ich bin die Freundin von Niklas Niehoff. Und dann haben die noch so ein bisschen erzählt, wie das in den vergangenen Wochen so aus deren Sicht war, dass die dann irgendwie immer kribbeliger wurden und dass sie aufgeregt waren. Und Lasse Rosenboom, der ja dann sein Startelf-Debüt gab vor dem
Spiel
gegen Düsseldorf, ja. Timo Becker vertreten hat, auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Und das waren einfach so Eindrücke, die selbst wir Sportjournalisten auch nicht mehr so einfach bekommen
wie früher. Du kennst jetzt die Rosenbooms und die Niehoffs.
Genau. Ich bin der Trauzeuge jetzt von denen. Ja, aber das ist auch so, da merkt man auch, ne, alte Männer erzählen von früher, dass man wirklich ein bisschen älter wird, wenn du dann da vor zwei jungen Damen stehst, die, ich glaube, Lasse Rosenboom ist 20, 22, irgendwie sowas. Niehoff ist, glaube ich, 19 und deren Freundinnen sind dann vielleicht auch nochmal 1, 2, 3 Jahre jünger. Ja, dann kannst du schon auch irgendwann sagen, und ich könnte jetzt dein Vater sein.
Hast du nicht gesagt, dürft ihr überhaupt schon Alkohol trinken? Zeig mal her eure Ausweise.
Ja, genau.
Na, du hast da ja auch schon auch eine Fürsorgepflicht.
Absolut.
Als Vertreter Anstoß des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und als Anstoßabgesandter, der du ja parallel dazu auch noch bist. Ja, danke für die Eindrücke aus Kiel. Ich finde, es ist so ein bisschen wie wahrscheinlich auch nach einer Klassenfahrt mit ganz vielen Eindrücken. Man hatte eine unwahrscheinlich tolle Zeit gehabt. So mögen sich jetzt die Spieler freuen. Die Kieler haben ja noch eine kleine Verlängerung der Klassenfahrt. Du hast es gerade erzählt. Donnerstag kommt die Mannschaft dann von Mallorca zurück. Und bei St. Pauli weiß ich es gar nicht. Ich glaube, die verteilen sich jetzt mehr oder weniger in alle vier Himmelsrichtungen.
Das war wie eine Klassenfahrt, nur ohne Heimweh.
Ja. Und dann, man möchte irgendwie die Zeit auch mal so ein bisschen anhalten, aber durch diese EM, mit der ja auch einige zu tun haben, kommt ja auch so ein Bruch dann zustande.
Ja.
So viele haben von den beiden Vereinen nicht mit der EM zu tun, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ich weiß,
Saliakas spielt noch mit Griechenland.
Ja, Saliakas spielt mit Griechenland gegen Deutschland.
Da bin ich übrigens.
Bei dem Spiel?
Ja.
Ich auch.
Ich arbeite. Ja, bist du wirklich da?
Ja.
Bist du da Reporter?
Ich bin Reporter.
Ich wollte das noch offiziell erkünden, weil die Anschlusshörer wissen ja mehr.
Nürnberg?
Ich arbeite ja mittlerweile für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Griechenland und ich werde dieses Spiel 90 Minuten lang für Otto Rehhagel TV.fm übertragen.
Ja.
Und du? Für die Sportschau?
Für die anderen.
Für alle anderen.
Für die ich immer arbeite. Nee, ich bin bei diesen beiden Länderspielen noch und Saliakas ist da möglicherweise auch. Was ich einfach nur sagen will, gefühlt will man doch jetzt die Zeit anhalten,
ja.
Aber es geht dann relativ schnell schon wieder, gibt es diesen nahtlosen Übergang in die kommende Saison. Ich weiß, die geht erst im August los, aber die Planung gehen da jetzt los. Mir tun die Manager auch so ein bisschen leid, die jetzt im Prinzip schon wieder umswitchen müssen, was sie wahrscheinlich permanent tun.
Ach, mir tat Carsten Wehmann jetzt gestern überhaupt gar nicht leid. Der saß da auf den Stufen, auf denen es dann zum Rathaus reinging und hatte da so ein gut gefülltes Glas Aperol Spritz und, wie sagt man so schön im Norden, und er war am Grien, ne?
Er war am Grien.
Also, ja, aber natürlich geht da jetzt die Arbeit los. Ich weiß, wir haben noch andere Themen. Lass uns doch vielleicht beide noch einen Satz oder von mir ist auch zwei dazu so ein bisschen prognostiziert, auch wenn es total schwierig in dieser Situation ist, deswegen auch nur 1, 2 Sätze. Was glaubst du, wie geht es mit dem FC St. Pauli weiter? Traust du es denen zu, eine Mannschaft zu formen, die den Klassenerhalt schaffen kann?
Auf jeden Fall, aber frag mich jetzt nicht, welche Platzierung St. Pauli belegen wird.
Ich weiß ja, immer erst nach dem 10. Spieltag, das habe ich jetzt gelernt.
Nein, auch man muss ja erst mal wissen, wie der Kader aussieht. St. Pauli wird auf jeden Fall so die Position hinter der Startelf auf jeden Fall verstärken müssen, weil das hat man in den vergangenen Wochen gesehen, von der Bank kamen wenig Impulse. Umso schöner, dass jetzt 2 Spieler, die eingewechselt worden sind, Albers und Sinani, die entscheidenden Tore geschossen haben beim 2:1 in Wiesbaden. Sinani wurde dafür auch sehr gefeiert von Philipp Treu als der uns die Meisterschaft beschert hat mit seinem Tor. Begrüßt, fand ich sehr nett. Spieler aus der zweiten Reihe, die jetzt an dem Nachmittag in Wiesbaden auch eine tragende Rolle hatten. Aber jetzt schweife ich ein bisschen ab. Ey, die Art, wie St. Pauli Fußball spielt, wird, glaube ich, auch in der ersten Liga funktionieren. Ich muss wissen, wie die Mannschaft aussieht. Und ich bin gespannt, ob, wenn die Gegner höher pressen, intensiver pressen, als es viele Zweitligisten getan haben, ob St. Pauli auch diese Art des ruhigen Spielaufbaus, der ja manchmal auch fehlerbehaftet ist, von hinten raus weiter durchziehen kann. Das ist aber alles noch zu weit weg, finde ich. Bei Kiel.
Also wir halten fest, beim FC St. Pauli, so wie das finanzielle Investment von Boris Becker in den vergangenen Jahren, von der Bank kam wenig Impulse.
Ja, von der Bank kam zuletzt kaum Impulse.
Okay. Und bei Holstein Kiel? Ganz, weil ich finde, ich man. Weiß,
wenn Rote.
Was würdest du sagen, aus dem Gefühl jetzt? Würdest du sagen, einfach nur so ein Gefühl, genau, Rot und so, das kann alles ein Faktor sein, aber es kann natürlich auch sein, dass sie, weiß ich nicht, noch Paul Wanner und Cristiano Ronaldo für ein Jahr gewinnen, kommt Jubo Moting nach Kiel, das weiß man alles nicht, aber eher Darmstadt oder eher Heidenheim?
Kiel?
Ja.
Eher Darmstadt.
Okay. Gut, dass deine Prognose nie
ja, eingetreten aber, ey, du, die Saison ist seit zwei Tagen vorbei und du fragst jetzt mich, wie es dann im Mai 2025, boah, ist das noch lange her, wie es dann aussieht. Also es ist ja echt total schwierig.
Ist total schwierig.
Wir könnten jetzt eine Prognose stellen, wird Holstein Kiel in der kommenden Saison eher gegen den VfL Bochum spielen oder eher gegen Fortuna Düsseldorf? St. Pauli übrigens auch. Das ist doch jetzt mal ein spannendes Thema. Am Donnerstag Relegationshinspiel. Ich möchte aus einer Pressemitteilung des VfL Bochum zitieren. Es geht um Torhüter Manuel Riemann. Unüberbrückbare, unterschiedliche Auffassungen zum teaminhaltlichen... Nee, ich muss es nochmal machen. Also Riemann ist ja jetzt nicht dabei in diesen Spielen. Aufgrund von unüberbrückbaren, unterschiedlichen Auffassungen zu teaminhaltlichen Themen... Ey, wer hat sich diesen Satz ausgedacht? Und was will der Satz uns sagen?
Ich glaube, da hat in der Medienabteilung jemand die Unüberbrückentage in den vergangenen Wochen genommen und
war nicht so richtig im Thema. Unüberbrückbare, unterschiedliche Auffassung zu teaminhaltlichen Themen. Es handelt sich nicht um eine Suspendierung oder Bestrafung, heißt es auch noch in dieser Mitteilung. Was ist das für ein Bullshit?
Das ist komplett irre. Ja, also habe ich auch gelesen. Und der VfL Wolfsburg, sag ich schon, Bochum möchte sich in den kommenden Tagen auf den Social-Media-Kanälen zu genaueren Inhalten äußern. Also
in den kommenden Tagen, dann am Dienstag nach der Relegation.
Also nächste Woche oder wann? Ja. Vor allen Dingen ist Manuel Riemann ja so ein bisschen schon eine Vereinslegende in Bochum, ne?
So wie Ralf Zumdick, meinst du?
Ja, so auf jeden Fall der Kultkeeper, der ja auch einen hohen Stellenwert bei der Mannschaft und vor allen Dingen bei den Fans genießt.
Ja, aber ich glaube, bei der Mannschaft hat er sich vielleicht gerade keine Freunde gemacht, weil er vielleicht auch nach diesem 1:4 in Bremen und dieser ja wirklich extrem enttäuschenden Vorstellung am allerletzten Spieltag, genauso enttäuschend wie die Vorstellung der Kölner in Heidenheim. Wenn es um alles geht, wie kann man sich da so präsentieren? Vielleicht ist es natürlich auch ein Beleg dafür, dass die Mannschaft unter dem Druck, unter der Last des Drucks zusammengebrochen ist. Ich meine, Bochum hat am Spieltag davor 0:5 gegen Leverkusen verloren. Da kann man auch sagen, okay, Leverkusen, die Unbesiegbaren. Aber in Bremen sich so zu präsentieren, das ist nicht nachvollziehbar. Und ich glaube, Manuel Riemann ist zu demselben Ergebnis gekommen und einfach mal komplett ausgetickt in der Kabine und hat vielleicht auch ein paar Leute ins Achtung gestellt und beleidigt. Vielleicht hat er auch jemanden umgehauen. Ich habe keine Ahnung, aber sowas muss es ja sein.
Das war sein Heik-K.O. Heiko Butscher hat ihn auf jeden Fall aus dem Kader gestrichen. Ja, was dahinter steckt, weiß ich nicht. Aber ich finde diese Pressemitteilung auch einfach äußerst kryptisch. Und ja, wie gesagt, was soll es denn sonst sein? Also unüberbrückbare Auffassungen.
Ich kann das gerne nochmal wiederholen. Unüberbrückbare, unterschiedliche Auffassungen zu teaminhaltlichen Themen.
Ja. Er hat gesagt, wir spielen ohne Keeper. Dann hat Heiko Butscher gesagt, so, nee, wir spielen mit Keeper. Er hat gesagt, nein, wir spielen ohne. Okay, dann bist du raus.
Ich glaube, es ging darum, jetzt müssen wir doch gewinnen. Und der andere sagt, nee, zwei Unentschieden reichen auch, um in der Liga zu bleiben. Frag mal nach beim HSV 2014, ne? Mit zwei Unentschieden gegen Greuther Fürth drin geblieben. Das funktioniert. Ja, es ist total komisch.
Was glaubst du, was singen die Fans? Singen die ein Hoch auf Heiko oder sagen die, lass die Finger von Manuel Riemann?
Ich glaube, die werden ihre Mannschaft, egal wer da am Tor stehen wird, eher wahrscheinlich dann Andreas Lute, komplett unterstützen, alles raushauen, alles ausblenden, denn so schlecht Bochum zuletzt auch gewesen ist, Anne Kastropper, Zu Hause hat der VfL von seinen nur 33 Punkten 23 geholt. Also eine gewisse Heimstärke kann man da erkennen. Da kann man auch bei Thomas Tuchel und den Bayern nachfragen, denn die haben in Bochum verloren, das war Mitte Februar. Und seitdem ging es sukzessive abwärts mit dem VfL. So kam es dann ja auch zur Trainerentlassung. Thomas Letsch musste gehen, Heiko Butscher ist gekommen. Die Bochumer müssen sich irgendwie zu Hause vielleicht einen Vorsprung von ein, zwei Toren, mir fällt das total schwer, muss ich dazu sagen, herausschießen. Ich frage dich, wer bleibt drin oder wer bekommt den letzten freien Platz? Drinbleiben wäre Bochum, aufsteigen wäre Düsseldorf.
Ich halte es so wie Manuel Riemann und wünsche Andreas alles Gute, aber ich glaube, dass am Ende Fortuna Düsseldorf drin bleibt, weil ich finde, die Differenz zwischen beider Teams in der Relegation in diesem Fall ist nicht so gravierend, wie es sonst der Fall ist, wenn du vielleicht einen Überraschungsdritten hast, der sich jetzt durch eine gute Rückrunde zum Beispiel da irgendwie noch reingespielt hast und dann einen starken, sehr, sehr starken VfL Wolfsburg zum Beispiel in der Relegation hast oder VfB Stuttgart, die einfach nochmal ein ganz anderes Potenzial, das eben nicht ausgeschöpft wurde, in der Mannschaft haben. Und in diesem Fall sehe ich eher zwei Kader-ähnliche Teams und ich glaube, dann entscheidet, ich will jetzt nicht vom Momentum sprechen, aber entscheidet so ein bisschen die Stimmung in der Mannschaft. Und Fortuna Düsseldorf hat eine mega starke Serie gerade zu packen. Das ist dann irgendwie, glaube ich, das 13. Spiel, auch was sie noch nicht verloren haben mit dem 1:1 da in Kiel. Und jetzt am Wochenende haben sie auch gegen Magdeburg 3-2 gewonnen. Natürlich, genau. Also das heißt, die haben ein sehr gut harmonierendes Team. Und ich glaube, das ist genau der Vorteil, der für Fortuna Düsseldorf spricht. Von daher glaube ich, dass es mal wieder eine Ausnahme entgegengesetzt der Regel gibt, dass der Zweitligist aufsteigen wird.
Ja, langweilig, wenn ich jetzt genau dasselbe sage, aber ich sehe es auch so. Also Fortuna Düsseldorf, ich habe heute irgendwo gelesen, natürlich sei der VfL Bochum der Favorit. Das sehe ich überhaupt nicht so. Neue. Guck dir doch mal den Kader der Düsseldorfer an. Christos Zollis hat jetzt nochmal einen Hattrick geschossen, hat 22 Tore erzielt. So viele wie auch Tabakovic und Glatzel. Wir haben drei Zweitliga-Torschützenkönige. Gab es vorher auch erst zweimal. Das wäre was für der eine überrascht den anderen gewesen, habe ich mich gefragt, aber habe mich dann doch anders entschieden. Soll ich die jetzt mal nennen, die anderen? Ich mache das jetzt nicht. Wir wollen jetzt hier nicht zu viele Namen ins Spiel bringen. Aber für mich bleibt Düsseldorf drin, weil die Mannschaft, ich habe das hier auch jetzt, das hat ja inzwischen auch einen riesenlangen Bart, einen ellenlangen Bart, so oft gesagt in den vergangenen Wochen, Düsseldorf ist, was die Formtabelle angeht, die beste Mannschaft in der zweiten Liga, besser als St. Pauli, besser als Holstein Kiel, ganz aktuell jetzt im Frühjahr 2024, Düsseldorf wird es machen.
Ja, denke ich auch. Definitiv. Was haben wir noch? Wir haben noch ein Europa-League-Endspiel, wir haben noch einen Mats Hummels, der am Pfosten saß und so ein bisschen beseelt, da haben wir es wieder, in die Gegend lächelte, der vielleicht seine Karriere beenden wird, nachdem Julian Nagelsmann ihn überraschenderweise für mich nicht nominiert hat. Ich möchte dazu noch einen Gedanken loswerden. Natürlich ist es immer wieder naheliegend, über die 80 Millionen Bundestrainer zu sprechen. Ich finde es auch ein bisschen müßig. Wir sind nicht so nah dran und Julian Nagelsmann wird sich etwas dabei gedacht haben. Wenn wir Manuel Neuer ein bisschen ausklammern, bei dem er sich ja sehr früh festgelegt hat, als Nummer 1 in jedem Fall, der aktuell aber formschwach ist, der sich einen gravierenden Patzer im Champions-League-Halbfinal-Rückspiel gegen Real Madrid erlaubt hat und jetzt am Wochenende gefühlt dreifach gepatzt hat, dann ist es schon auch mutig, dass Julian Nagelsmann von seiner Devise abweicht, die formstärkste Mannschaft bringen zu wollen, weil ich finde, das macht jetzt gerade auch im Hinblick in Richtung Mats Hummels überhaupt keinen Sinn mehr, wenn du Robin Koch mitnimmst, der eine vielleicht überdurchschnittliche, aber eher durchschnittliche Rückrunde bei Eintracht Frankfurt gespielt hat, wenn du einen Nico Schlotterbeck mitnimmst, der vielleicht eine gute Rückrunde gespielt hat, aber einen Mats Hummels nicht mitnimmst, der eine herausragende Rückrunde gespielt hat und das unter anderem auch dadurch belegt wurde, dass er zweimal gegen Paris Saint-Germain zum Spieler des Spiels gewählt wurde. Und dass der nun keinen Kaderplatz hat, das kann nur andere Gründe haben, als die, dass er nicht in Form ist.
Nee, sehe ich nicht so. Robin Koch wird, glaube ich, der Spieler sein, der noch gestrichen wird. Es gibt ja noch zwei Testspiele. Wir haben ja gerade drüber gesprochen, gegen die Ukraine, gegen Griechenland. Da werden die Dortmunder, Schlotterbeck ist ein Abwehrspieler, Antonio Rüdiger, zwei Innenverteidiger, nicht dran teilnehmen. Vielleicht wird Robin Koch da spielen. Hummels könnte dann auch nicht spielen, weil er ja auch einen Termin hat mit Borussia Dortmund in London im Champions-League-Finale. Julian Nagelsmann hat im Prinzip bis auf ganz wenige Ausnahmen, Schlotterbeck ist eine Ausnahme, ich wollte gerade sagen, Kevin Schlotterbeck, ich bin noch zu sehr in Bochum verhaftet, Nico Schlotterbeck ist eine Ausnahme, den hat er jetzt dabei und wer ist die zweite Ausnahme? Im Tor hat er sich jetzt
für Nübel
entschieden, genau. So, das waren diese beiden Spieler waren im März nicht dabei, nach diesen überzeugenden Länderspielen gegen Frankreich und gegen die Niederlande. Da hat Nagelsmann ja schon gesagt, das sei bis auf 2-3 Ausnahmen vielleicht noch sein Kader für die EM. Da war Hummels auch nicht dabei, von daher keine Überraschung. Ich sehe Hummels nicht so gut wie du. Ich fand ihn überragend gegen Paris, aber er hat sich auf die beiden Innenverteidiger Jonathan Tah, der eine bessere Saison mit Bayer Leverkusen spielt, und Antonio Rüdiger, der Stammspieler ist, bei der besten Mannschaft der Welt festgelegt. Jetzt stell dir mal vor, einer der beiden patzt gegen Schottland und der andere macht im zweiten Spiel dann Fehler und du hast einen Hummels im Kader, dann geht doch die öffentliche Diskussion los. Wann bringt der Hummels? Der muss doch spielen. Und er hat keine Lust auf diese Diskussion und jeder hat seine Position und Nagelsmann hat ja gesagt, er hätte vor der Benennung jedem Spieler seine Position im Kader klar gemacht. Da gibt es die Stammspieler, da gibt es die Herausforderer, da gibt es vielleicht einen Thomas Müller, der aufgrund seiner verbindenden Art, er hat ihn als Connector zu allen Bereichen beschrieben, eher wenig spielt, aber für die Mannschaft, für das Mannschaftsgefüge sehr wichtig ist oder eher wenig von Beginn an spielt. Und dann hast du Mats Hummels, der eigentlich so einen Stammspieler-Status haben müsste, der aber gerade nicht besser als Rüdiger und Tah ist und der vielleicht nicht der richtige Spieler für die Bank ist. Du setzt dann eher einen Schlotterbeck, der noch jünger ist, auf die Bank. Oder Robin Koch wird rausfliegen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der im Kader bleibt. Und bei Leon Goretzka gilt er das Gleiche. Also den hat er ja auch nicht dabei, weil er von seiner ganzen Vita auch eher jemand ist, der Stammspieleransprüche hat. Und so solche Leute können für Unruhe sorgen und die hat er nicht dabei. Das kann ich verstehen. Und so überragend fand ich Hummels nicht. Jetzt so hinten raus schon, auf jeden Fall, klar. Aber es geht ja nicht immer um die formstärksten Spieler. Es geht ja auch um das Gefüge. Und das ist Nagelsmann sehr wichtig. Und sein Kader im März sah ja schon sehr viel anders aus als sein Kader im November. Und die Spieler hat er fast alle, also Jan-Niklas Best jetzt nicht, nominiert. Und für mich ist das alles nachvollziehbar.
Also vor dem Hintergrund, dass es eben um dieses Gefüge geht, definitiv kann ich deine Punkte auch nachvollziehen. Mir ist der Ansatz ein bisschen zu destruktiv. Ich wünsche mir da eher einen konstruktiveren Ansatz, weil ich mir dann das so überlege, auch das, was du gesagt hast, dass man jedem Spieler seinen Platz im Kader erklärt. Also ich glaube, dass man, dass Mats Hummels vor allen Dingen auch ein sozial spielintelligenter Typ ist, mit dem man auch reden kann und sagen kann, du pass mal auf, ich weiß auch um den persönlichen Wert, um den, wie wichtig es dir wäre, da dabei zu sein. Aber das bedeutet auch, du musst dich hinten anstellen und das wird auch erstmal bedeuten, dass du als Herausforderer dabei bist. Oder kann ich
du sagst ein Weltmeister von 2014, du musst dich hinten anstellen. Hummels war bei der ersten Maßnahme, war er dabei. Ja. Das waren die Länderspiele in den USA, da hat er auch gespielt. Danach war er nicht mehr dabei, weil er nicht gut in Form war. Jetzt ist er nicht dabei, weil sich Nagelsmann in der Zwischenzeit auf andere festgelegt hat. Ich glaube, das ist nicht so einfach, wenn du jemanden, der seit 10 Jahren oder seit mehr als 10 Jahren, Hummels hat seine ersten Länderspiele, das muss so 2010, 2011 gewesen sein, gemacht. Wenn du jemanden mitholst, um die Nummer 3 oder Nummer 4 zu sein, das funktioniert nicht. Es sei denn, der ist damit völlig fein. Aber vielleicht war Mats Hummels auch gar nicht damit fein. Vielleicht hat er gesagt, ey, ich sehe mich schon in der ersten Elf oder so. Und diese Gespräche sind ja geführt worden. Ja. Also Julian Nagelsmann hat ja gesagt, er hätte mit jedem Spieler, der in seiner Amtszeit dabei gewesen ist, selbst mit einem Kevin Behrens demzufolge, Gespräche geführt, warum sie dabei sind oder eben nicht dabei sind. Nicht mit jedem deutschen Nationalspieler. So viel Zeit hatte er dann doch nicht. Aber er hat auch mit Mats Hummels ein Gespräch geführt. Er hat gesagt, manche Gespräche hätten irgendwie 30 Sekunden gedauert und manche hätten 22 Minuten gedauert. Vielleicht hat er mit Mats Hummels 22 Minuten gesprochen und Hummels hat versucht, Nagelsmann von seiner Rolle zu überzeugen und die sind nicht aufeinander gekommen. Kann ja alles sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin der Erste, der die Nationalmannschaft kritisiert, aber ich finde diesen Kader Position für Position komplett richtig.
Aber es fühlt sich für mich so ein bisschen trotzdem nach Christian Lindner an, der damals gesagt hat, lieber nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Ich finde häufig dann eher den Ansatz besser, wie können wir es gemeinsam schaffen. Aber
du hast zwei überzeugende Länderspiele gemacht gegen Frankreich und gegen die Niederlande, gegen die laut WM in Katar zweitbeste Mannschaft der Welt und gegen die Holländer, ein Team, das bei jeder EM und WM zum erweiterten Favoritenkreis gehört. Es ist klar, dass es nur Testspiele waren, aber diese Spiele haben ohne Mats Hummels und Leon Goretzka funktioniert. Da ist was entstanden, da ist eine Mannschaft entstanden, die einen Spirit entwickelt hat. Dann holst du dir doch nicht diesen wirklich meinungsstarken Spieler Mats Hummels dazu, der ein Standing hat, der Erfolge hat, der Renommee hat. Das ist so eine starke Persönlichkeit, den brauchst du dann nicht, wenn es im März so gut lief.
Das stimmt, aber dann stellst du halt auch nicht oder nominierst du auch nicht eben nach Formstärke. So, und das ist ja genau das, was Julian Nagelsmann sich auf die Fahnen geschrieben hat und wofür er ja auch in den angesprochenen Länderspielen gelobt wurde.
Also Koch wird, glaube ich, nicht im Kader sein. Der ist natürlich schwächer als Hummels in der aktuellen Verfassung.
Pavlovic ist natürlich auch einer im Kader, bei dem du jetzt auch nicht sagen kannst, okay, der muss jetzt mit.
Naja, aber der spielt ja selbst beim FC Bayern regelmäßig. Und wer beim FC Bayern regelmäßig spielt, so als unbekümmerten Spieler, der vielleicht
keine Ansprüche stellt.
Irgendwann reinkommen wird, die Ersten auf der Position sind logischerweise Toni Kroos und Robert Andrich. Dann hast du Pascal Groß, der im Oktober schon die Freikarte für die EM bekommen hat von Nagelsmann, weil er von ihm so überzeugt ist. Und dann kommt irgendwann Pavlovic. Also der wird ja möglicherweise keinen Einsatz kriegen bei der EM. Und außerdem denkt Nagelsmann, der seinen Vertrag ja bis zur WM 2026 verlängert hat, auch über das Turnier hinaus. Und da ist Pavlovic sicherlich einer, den er gebrauchen kann.
Ja, ich glaube, man kann es so sehen und so sehen. Das wird hier, glaube ich, klar.
Ich sehe es so.
Ich auch.
Aber die eigentliche Frage war doch, die du auch aufgeworfen hast, beendet der jetzt seine Karriere gänzlich oder worauf wolltest du ihn hinaus? Weil er so enttäuscht da am Pfosten saß, dieses Bild ist ja relativ prominent auch verbreitet worden.
Also was mein Kenntnisstand ist, aber korrigiere mich gerne, ich glaube Mats Hummels hat keinen Vertrag für die kommende Saison bei Borussia Dortmund, oder?
Das stimmt.
Noch nicht, ne? Also das heißt, da wird sich halt irgendwie das zeigen und was er immer mal wieder angedeutet hat, wie groß der Aufwand ist, seinen geschundenen Körper immer wieder mit seinen jetzt 35 Jahren auf die Clubszene, ich meine natürlich auf die Saison vorzubereiten, dass er auch im kommenden Jahr wieder einsatzfähig ist in aller Herren Länder.
Es spricht doch alles für einen Wechsel in die USA, oder nicht, wenn ich das so sehe. Da kann er mit Marco Reus eine Fluggemeinschaft bilden.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre wirklich so mein Traum. Habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt. Also wenn du am Ende deiner Karriere nochmal dir das wirklich aussuchen kannst, in welcher Metropole von mir aus dann eben auch in den USA du Fußball spielen kannst und so wie Bastian Schweinsteiger dein Leben, hätte ich fast gesagt, aber deine Karriere so ausklingen lässt, so wie Messi das ja auch macht, das ist doch, und dann ziehst du da irgendwo mit der gesamten Familie hin, kannst dir das leisten, kannst die Zeit genießen, hast eine relativ übersichtliche Saison. Von dir erwartet keiner mehr was und selbst wenn keiner mehr was von dir erwartet, spielst du trotzdem besser als alle anderen, weil das so eine Freizeitliga geworden ist.
Du bist, vor allen Dingen nicht der Promi, der immer erkannt wird, sondern kannst da ja relativ ungestört auch dein Privatleben leben. Ja, vielleicht spielt das in seinen Zukunftsplänen eine Rolle.
Obwohl, man macht mich mal nicht kleiner, als ich eigentlich bin. Man hat mich schon häufig angesprochen. Sind Sie nicht der Mann von Anna Ivanovic?
Wir haben noch ein bisschen was auf dem Zettel. Lass uns noch ein paar Sätze zu Bayer Leverkusen und Atalanta Bergamo oder zu den Endspielen von Bayer Leverkusen verlieren. Wie viele Titel holt Bayer Leverkusen noch?
Trippelkusen, never losen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube Bayer Leverkusen, es spricht, finde ich, eigentlich alles dafür, dass sie das Europa League Finale verlieren.
Was?
Ja, finde ich schon, weil das wäre dann so des Guten ein bisschen zu viel.
Nee.
Aber ich kann mir das trotzdem auf der anderen Seite gerade nicht vorstellen. Von daher, also dass diese Mannschaft jemand schlagen kann und auch nicht die Roma. Und
Bergamo.
Die Bergamo meine ich natürlich. Wenn Leverkusen noch nicht über Bergamo ist. Bergamo, Atalanta. Eine unfassbar unangenehme Truppe, die als Underdog in dieses Endspiel geht.
Einer der härtesten Gegner in Europa, sagt Xabi Alonso. Sie tun alles dafür, um Atalanta Bergamo groß zu machen. Und du setzt das gerade fort.
Ja. Ja. Hat er das im Atalanta gelesen? Im Dirke Atalanta?
Ich musste ganz ehrlich mal mir den Kader ein bisschen genauer angucken. Sead Kolasinac kennt man, Mitchell Bakker kennt man in Leverkusen ganz gut, der war da auch Teuncup Miners, niederländischer Nationalspieler, Lookman, Ademola Lookman, der war früher in Leipzig, und Gianluca Scamacca, der italienische Stürmer, der hat schon 6 Tore in der Europa League geschossen. Das sind so die herausragenden Namen, mit denen man vielleicht, wenn man sich jetzt nicht ganz so gut in der Serie A auskennt, hier auch in Deutschland als fußballinteressierter Mensch was anfangen kann. Atalanta hat Sporting rausgeschmissen, Olympique Marseille und vor allen Dingen Liverpool ausgeschaltet. Ja. 3-0 an der Anfield Road gewonnen.
Sporting auch der portugiesische Meister.
Genau, und Bergamo ist 5. in der Serie A, aber Bayer Leverkusen ist 51 Mal ohne Niederlage. Ja, es gab einige Spiele, die gingen bis tief in die Nachspielzeit und da ist dann erst der Ausgleich für Leverkusen gefallen. Das hat sich oft wiederholt, aber ich glaube, Leverkusen ist voll, also auf bestem Wege, 2 weitere Titel zu holen. Ich glaube, den am Samstag kann man schon einlocken, eintüten gegen Kaiserslautern. Es könnte ein langweiliges Pokalfinale werden. Ich gehe davon aus, dass Leverkusen das Spiel mit 3-4 Toren Unterschied gewinnt. Für mich geht es nur noch darum, Europa League noch als On-Top-Ereignis, ja oder nein. Ich glaube, Leverkusen wird morgen Abend gegen Bergamo die Europa League gewinnen und am Ende mit 3 Titeln aus dieser Saison rausgehen.
Ja. Ja, also kann natürlich sein, genau wie du sagst. Also, ja.
Ist auch egal.
Ja, also kann genauso sein. Ich, auf der anderen Seite ist es ja leider Gottes dann auch irgendwann mal so, dass diese Serie reißen wird und wenn es eben nicht am 7. Spieltag gegen Holstein Kiel sein wird, dann ist es halt möglicherweise auch schon morgen soweit. Ich glaube, so italienische Mannschaften, die Xabi Alonso natürlich auf dem Zettel hat, aber die irgendwie so ein bisschen auch unterm Radar geflogen sind.
Rom ist auch eine italienische Mannschaft.
Wie bitte?
Rom ist auch eine italienische Mannschaft, die Leverkusen im Halbfinale ausgestaltet.
Das stimmt, aber Bergamo ist irgendwie, finde ich, schwieriger zu dekodieren. Und von daher, ich glaube, das wird ein ausgeglichenes Match werden und hinten raus, mal gucken.
Und selbst wenn es der Niederlage nach Elfmeterschießen werden sollte, dann wäre die Serie immer noch existent, denn das wird als unentschieden gewertet, weil es nach der Verlängerung dann ja unentschieden stand. Übrigens, ich fand das super, dass Lukas Radetzky den Fans die Meisterschale gegeben hat. Hast du das mitbekommen?
Nee.
Nach dem Sieg am letzten Spieltag gab es doch die Meisterschale für Bayer Leverkusen und Lukas Radetzky hat ganz kurz mal, als er da auf dem Zaun stand, die Schale einfach abgegeben. Und die Fans haben da so ein bisschen die Schale geküsst, rumgereicht, angefasst. Ganz schön riskant, ne? Aber irgendwie auch eine nette Geste von Lukas Radetzky.
Spricht für Grundvertrauen.
Auf jeden Fall. Eigentlich wollte ich mit dir noch über Heidenheim und die Conference League sprechen, aber irgendwie läuft uns die Zeit gerade weg. Also ich wollte eigentlich nur sagen...
Aber wie war das, wenn Leverkusen gegen Kaiserslautern gewinnt?
Wenn Leverkusen Pokalsieger wird, nimmt Heidenheim als Tabellenachter an der Qualifikation zur Conference League teil.
Und Kaiserslautern könnte...
Nee,
im Fall eines Pokalsieges international spielen.
Richtig, aber nur, wenn Lautern den Pokal holt. Das war früher mal so, dass der Verlierer dann auch international spielen durfte. Ist jetzt nicht mehr so. Heidenheim wäre der Profiteur. Aber wie schräg ist das denn? Also nichts gegen Heidenheim. Ein fantastischer Erfolg. Aufsteiger, Tabellenachter. Wenn du mit einer negativen Bilanz 10 Siege, 12 Unentschieden, 12 Niederlagen noch an einem Europapokal teilnimmst. Hoffenheim übrigens genauso. 13 Siege, 14 Niederlagen und spielt Europa League. Das ist doch eigentlich Mist, oder?
Ich finde ganz generell, die Conference League ist Mist. Also ich finde, wir haben das ja schon früher gesagt, diese aufgeblähte Europa League, die wird dann auch irgendwann nach, weiß ich, dem 32., 16. Finale, so im Viertelfinale vielleicht so langsam spannend oder wenn Mannschaften wie Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen vielleicht auch irgendwie eine ganz besondere Serie haben und eine Euphorie entfachen und die Stadien immer gefüllt sind und da eine besondere Stimmung herrscht, aber ganz generell diese aufgeblähte Europa League und dann natürlich auch noch diese folgende, wie sie früher immer genannt wurde, Europa League 2, mittlerweile Conference League,
also Champions League
brauche ich nicht.
Ja, ich brauche auch keine.
Genauso mit Frankfurt.
36 Mannschaften in der Champions League oder so. Also es ist, finde ich, immer sehr stark davon abhängig, wer an dieser Conference League teilnimmt. Also die Frankfurter haben es, glaube ich, abgefeiert. Die sind an den Start gegangen und dachten, ey, jetzt können wir noch einen Europapokaltitel holen, nachdem vor 2 Jahren es die Europa League, die hochwertigere Europa League gewesen ist. Aber wenn Hoffenheim jetzt in der Europa League spielt, das interessiert doch niemanden.
Ja.
Das interessiert nicht mehr die Menschen in Sinsheim und um Sinsheim herum und im Kraichgau. Dann kommen da 7400 Zuschauer gegen KAA Gent oder so und RTL muss das Spiel irgendwie bei RTL Plus im Streaming-Portal verstecken. Wenn es jetzt aber so wie Union Berlin, die haben ja beide Ligen, bevor sie dann in die Champions League eingezogen sind, auch bespielt und haben da eine riesengroße Euphorie ausgelöst. Oder wenn es der erste FC Köln wäre, der jetzt natürlich weit davon entfernt ist. Solche Vereine mit Tradition, mit einer großen Fanbasis, die machen da auch Spaß. Da kann man sich dann auch mal ein Spiel angucken, bevor es ins Viertelfinale geht. Aber bei Hoffenheim bin ich da eher defensiv.
Ja.
Bei Heidenheim würde ich es vielleicht aus Voyeurismus auch mal machen, wenn es in der Conference League dann klappen sollte. Also wenn Heidenheim dabei wäre. So, wir haben noch was, ne?
Wir haben noch mehrere Sachen, aber unter anderem natürlich die Kultrubrik, auf die alle warten. Und jetzt sollt ihr belohnt werden.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
So, was haben wir denn hier? Möchtest du oder soll ich?
Besser wäre es, wenn du anfängst.
Gut, dann machen wir das.
Das hat so Gründe. Bei mir gibt es diesmal keinen Fußballquiz, damit rechnen ja alle. Ich habe was ganz anderes im Köcher.
Das finde ich gar nicht mal so schön, aber ist egal. Ich freue mich natürlich trotzdem darauf. So, mein lieber Michael, ich habe ein paar Sachen recherchiert und ein kleines Wer bin ich zusammengestellt. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, möglicherweise 7 Trainer, die im kommenden Jahr, also in der kommenden Spielzeit, nicht Trainer beim FC Bayern München werden. Und du darfst mir jetzt helfen, diese zu erraten. Also,
sind das Trainer, die schon mal ein Angebot oder eine Anfrage vorliegen hatten in den vergangenen Tagen und Wochen? Oder sind das Trainer, die, so wie Marcel Rapp, bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen?
Das wird sich herausstellen, aber es sind in jedem Fall Trainer, die sich offiziell dazu geäußert haben. Okay. Plus vielleicht auch noch die ein oder andere Überraschung.
Okay.
Wer bin ich? Ich wurde geboren am 8. August 1951. Während meiner Zeit als Manager eines Fußballclubs war ich unter anderem beim FC Barcelona, bei AZ Alkmaar.
Louis van Gaal.
Bei Manchester United und auch beim FC Bayern München. Ich heiße Alois und so weiter, genannt Louis van Gaal. Wer bin ich? Ich wurde geboren am 24. Februar 1965. In meiner Zeit als Manager war ich unter anderem bei Viktoria Bammental.
Ralf Rangnick.
Nein.
Nee, 65 kann ja nicht Rangnick sein.
Bei der TSG Hoffenheim.
Der ist 65.
Und ich war auch schon mal beim FC Bayern München und auch Nationaltrainer.
65 geboren.
Ja.
1965. Hansi Flick.
Hansi. Ja, Hans-Dieter, genannt Hansi Flick. Auch ich habe mich öffentlich dazu geäußert, dass ich nicht zum FC Bayern München gehen werde. Als Manager war ich bislang aktiv, interimsweise beim Karlsruher SC. Dann war ich bei Carl Zeiss Jena, beim ersten FC Saarbrücken. Ich war auch schon mal Gast in diesem Podcast und inzwischen trainiere ich den SC Paderborn.
Lukas Kwasniok.
Hast du das gehört, das Interview?
Nee.
Das war sehr lustig. Und zwar haben sie ihn gefragt, bleiben sie auch in der kommenden Saison Trainer hier beim SCP? Und da hat er gesagt, so, ich will momentan mich dazu nicht äußern, aber ich möchte das eigentlich schon kann mir das sehr gut vorstellen. Und dann hat er gesagt so, ja und was ist, wenn der FC Bayern München anfragen würde? Und dann hat er A, erstmal gelacht wie Jürgen Klopp und danach gesagt so, ja, ich möchte das an dieser Stelle ausschließen, dass ich zum FC Bayern München gehe. Also die können mich gerne anrufen, ich möchte dem ganz gerne zuvorkommen. Eine Spaßvogel ist er. Wer bin ich denn hier? Auch ich werde nicht zum FC Bayern München wechseln. Ich war
Campino
Trainer. Unter anderem beim SV Ried, beim VfL Wolfsburg, bei Eintracht Frankfurt.
Oliver Glasner.
Und jetzt bin ich wo?
Bei Crystal Palace.
Nicht bei Crystal Meth, sondern bei Crystal Palace. Das ist richtig. Kannst du noch einen?
Mhm.
Auch ich werde in der kommenden Saison nicht Trainer sein beim FC Bayern München. Geboren wurde ich am 29. August 1973 in Krummbach.
Thomas Tuchel.
Oh, sehr gut. Der Krummbacher. Kein Krummbacher, sondern ein Krummbacher. Auch ich werde nicht Trainer des FC Bayern München. Geboren 1958. Ich gehöre zum alten Eisen. Ich war
jetzt weiß ich, wer kommt.
Während meiner Station als Trainer unter anderem beim FC Viktoria Backnang.
Ralf Rangnick.
VfB Stuttgart, Ulm. Ja, das ist richtig. Ralf Rangnick wird auch nicht Trainer. Auch ich werde nicht Trainer beim FC Bayern München. Als Jugendtrainer war ich Co-Trainer beim FC Augsburg, bei TSV 1860 München, U17 Co-Trainer.
Ich hole gerne Nagelsmann.
Dann ging es zur TSG 1899, wie wir Fußballhistoriker sagen. Mein Name ist Julian Nagelsmann. Und auch ich werde in der kommenden Saison nicht Trainer sein des FC Bayern München. Ich wurde geboren am 16. April 1979 in Pforzheim.
Marcel Rapp, jetzt guckt er. Ich wusste nicht, dass er in Pforzheim geboren wurde, aber er spricht wie jemand, der aus Pforzheim kommt.
Ja. Übrigens, auch das ist so eine Geschichte. Auch das ist nur ganz kurz noch, wir haben ja über den Moment gesprochen, den man dann auch genießen darf. Lass doch mal eines Tages, weiß nicht, Sebastian Hoeneß reist da weiter in Stuttgart alles ab und wird dann eines Tages Trainer beim FC Bayern München und der VfB Stuttgart sucht einen Trainer, der es gezeigt hat, dass er vielleicht auch einen Fußball-Bundesligisten aus der zweiten in die erste führen kann und da etablieren kann. So, dann wird vielleicht auch mal die Zeit von Marcel Rapp in Kiel zu Ende gehen. Also von daher, alles ist jetzt, wie unsere Lieblingskünstler Andreas Burani und wie sie alle heißen singen. Das Leben ist hier und heute. Und es gibt auch noch von dir einen Beitrag zur Kultrubrik.
Ja, ich bin ganz überrascht, dass du Jürgen Klopp nicht erwähnt hast. Der ja ein Sabbatical macht. Und der hatte ja gegen die Wolves am vergangenen Wochenende seine letzten 90 Minuten an der Anfield Road als Trainer des FC Liverpool.
Ja.
Ich habe heute Morgen während der Arbeit, wenn ich mal Zeit hatte, das kommt sehr selten vor.
Ja.
Es waren noch nur kurze Clips. Aber ich habe mir einige YouTube-Videos durchgeguckt. Ja. Das waren schon bewegende Momente gestern an der Anfield Road.
Ja, auch das, was ich gesehen habe, um das nur ganz kurz einzuwerfen, also das, was die Künstler, möchte ich es mal nennen, nicht nur die Fußballfans, was sie aus Neapel in Huldigung Diego Maradonas gemacht haben, überall die Wände angesprayt, angemalt, mit seinem Konterfei, mit seinem Gesicht. Das ist ja im Prinzip in Liverpool auch so. Da habe ich ganz viele sehr, sehr schöne Grafiken, sehr, sehr viele schöne
Graffitis
gesehen. Also sehr, sehr beeindruckend.
Ich habe jetzt technisch was vor.
Und
was
das, obwohl der nichts erreicht hat.
Klappen könnte, aber vielleicht auch nicht. Angelehnt an die Melodie von I Feel Fine von den Beatles, singen die Fans des FC Liverpool ja schon sehr, sehr lange einen Song. I'm so glad that Jürgen is a Red. Und das war gestern der Dauerbrenner an der Anfield Road. Und ich will euch mal so ein bisschen mitnehmen. Kann man das hören?
Ja.
Schön, oder?
Ja.
Nachdem du letzte Woche die Denke Drans hier vorgespielt hast, hast du mich inspiriert. Wir lassen uns noch mal ein paar Sekunden stehen, damit die Gänsehaut noch mal wachsen kann.
Kann man sagen, die Denke Drans sind die deutschen Beatles?
In Kiel schon. Mach mal lauter.
Ja.
So Wir können auf jeden Fall, das im Radio macht, darauf unsere letzten Worte einfach sprechen. Lass mal laufen, das geht 8 Minuten 42, das kann man gut unterlegen, zwischendurch mal hochziehen. Für mich, von mir gibt's trotzdem noch einen Beitrag für unsere Spotify-Playlist Happy Together, weil das das gemeinsame Motto von Holstein Kiel und des FC St. Pauli gewesen ist am vergangenen Wochenende. Beide sind in die Bundesliga aufgestiegen, beide haben getrennt voneinander gefeiert, aber ich war in Gedanken bei dir, du warst sicherlich gestern auch in Gedanken bei mir. Von den Turtles, Happy Together, gibt's von mir für unsere Anstoß-Playlist bei Spotify.
Und natürlich auch für Ursula und Gottfried. Und ja, ich kann dazu nur sagen, von mir gibt es dann, ich finde, das müssen wir dann einfach machen, vergangene Folge ging es ja noch nicht, aber jetzt ist der Aufstiegssong der Denke Drans natürlich raus. Und ich muss dazu nur sagen, dieser Song hier, kannst du dich daran erinnern, als wir im vergangenen Jahr oder in den vergangenen Monaten, als wir darüber gesprochen haben, dass Jürgen Klopp aufhört, da haben wir das schon mal thematisiert.
I'm so glad that Jürgen is a Red. Mhm. Wir haben es aber nicht gespielt.
Nee, ich glaube, ich habe es nur wieder völlig schräg wiedergegeben. Aber das ist natürlich jetzt sehr, sehr schön.
Reiß nochmal hoch und dann kannst du noch was zu Helping Tessie sagen.
Definitiv.
Da singen die 8 Minuten 42 in diesem Video ununterbrochen. Das sind Aufnahmen von gestern von der Anfield Road in Liverpool. So, jetzt kommst du noch zu Helping Tessie. Lass mal laufen. Ich kann das.
Ich auch.
Auch 9 Minuten 42 hören, wenn es sein muss.
Genau. Wenn ihr die Tasse haben wollt, dann müsst ihr nur. Nein, also, wir haben natürlich gesagt, die Tasse geht nach der Saison raus. Wann ist nach der Saison? In jedem Fall vor der Saison. Und wir haben uns überlegt, eine Woche gibt es jetzt noch die Verlängerung, also die letzte Chance, die Anstoß-Kult-Tasse zu gewinnen, wenn ihr mindestens 1 Euro an Helping Tessie spendet, an die Organisation, die sich für ein Waisenheim in Afrika einsetzt, unter anderem auch für Tessie, dann könnt ihr diese Tasse gewinnen, mindestens 1 Euro reinpacken. Und es sind schon ein paar Namen im Lostopf gelandet, also entsprechend auch schon deutlich höhere Spenden eingegangen. Und kommende Woche verlosen wir dann unter allen, die mitgemacht haben, die Anstoß-Kult-Tasse.
Live in diesem Podcast. Machen wir. Ah, cool.
So. Gibt es denn immer noch so einen DFB-Juristen, wie bei der Pokalauslosung, der das begleiten wird?
Dann nehmen wir die Juristen aus den alten Wohnungen, die unter dir gewohnt haben, ja. Die kommen dann hierher, ja. Die machen das. Die sind inzwischen soweit. Ja.
Und notfalls tauschen wir dann die French Press gegen die Jura-Kaffeemaschine ein. Aber ihr merkt, wir sind vorbereitet. Ja. Haben wir noch was? Nee, ne?
Nö, also ich könnte jetzt noch ein paar Minuten I'm so glad that Jürgen is a Red hören. Ich sag schon mal Tschüss. Du bist der Mann an den Reglern, du entscheidest, wie es hier weitergeht.
Okay. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle wollen wir nochmal über Sven Jablonski reden? Ah ne, das machen wir jetzt nicht nochmal auf. Mit den Liverpool-Fans verabschieden wir uns und machen jetzt einen smoothen Übergang. Macht's gut. Tschüss.
Der Fußball-Podcast.